Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Schweizer Radio DRS 2, Kontext zum Thema Zerschneidung und Zersiedelung der Schweiz und ihre Folgen für die Natur, am Beispiel des Feldhasen. Am Mikrofon ist Franzi Ümer. Ich fahre mit dem Zug durch Schweizer Mittelland. Im Mittelland ist es meistens einfach, mobil zu sein, auch ohne Auto. Ich bin beinahe versucht, mit leichter Überheblichkeit an die Autopendler zu denken. Immerhin habe ich keine Parkplatzprobleme und produziere mit meinem Interregio keine Abgase. Und so fahre ich mit gutem Gewissen Zug. Der ist umweltfreundlich, fast schon ein Bestandteil der Natur. In Aarau treffe ich mich mit Dominik Thiel, einem Wildtierspezialisten von der Aargauischen Jagd- und Fischereiverwaltung, und mit Manuela Di Giulio, einer ETH-Wissenschaftlerin der WSL, der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Manuela Di Giulio hat sich auf die Problematik der sogenannten Landschaftszerschneidung spezialisiert. Ich möchte mich mit den beiden Spezialisten über den rückläufigen Feldhasenbestand in der Schweiz und die dafür verantwortlichen Ursachen unterhalten. Wir steigen also ins Auto der Aargauer Verwaltung und fahren über die Autobahn Richtung Megenwil. Das Birrfeld ist unser Ziel, ein Gebiet typisch für das Mittelland. Häuschen im Grünen, Gewerbegebiete, erschlossen durch die Autobahnen A1 und A3, S-Bahn, Fernzug und es gibt im Birrfeld sogar einen kleinen Flugplatz. Den Feldhasen aber gibt es im Birrfeld wahrscheinlich bald einmal nicht mehr, erzählt der Zoologe Dominik Thiel.
Hier hat man im Jahr 2001 noch über 50 Hasen gezählt und jetzt sind wir bei 4 Hasen. Also da kann man eigentlich schon sagen, der Hase ist praktisch ausgestorben. Vielleicht gibt es da und dort noch ein Einzeltier im Wald, aber vielleicht ist es eine Frage der Zeit, bis auch die dann irgendwie umkommen und dann ist das Gebiet verwaist und wird mit der heutigen Verkehrssituation wohl kaum mehr besiedelt.
Im Durchschnitt werden im Kanton Aargau 3 Hasen pro 100 Hektaren Feld gezählt. Der schweizerische Durchschnitt sei zum Glück etwas größer, meint Dominik Thiel. Am meisten Hasen sind in der Schweiz noch in den Regionen Genf und Schaffhausen zu finden. Dennoch, im Maximum leben in der Schweiz nur 17 Hasen pro 100 Hektaren, wenig im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland.
Das ist der deutsche Durchschnitt und bei uns sind das die Maximalbestände. Also da sieht man auch, wie es dem Hasen schlecht geht in der Schweiz.
Wir stehen oberhalb von Megenwil. Hinter uns ein kleiner Wald, vor uns eine Landwirtschaftszone, eigentlich sind wir mitten im Grünen. Allerdings wird das Vogelgezwitscher von einem konstanten Brummen untermalt. Linker Hand zieht die Autobahn A1 ihre Spur durch die Landschaft, die Automotoren sind nicht zu überhören. Ein dumpfes, lautes Geräusch verrät die Nähe der Eisenbahn. Die Landschaft ist durch Straßen und Schienen zerschnitten und zollt so ihren Tribut an die menschliche Mobilität. Und es wird mir klar, dass auch ich als Zugfahrerin meinen Beitrag dazu leiste, dass der Feldhase in der Schweiz auf der roten Liste der bedrohten Arten aufgeführt werden muss.
Also der Hase ist ursprünglich ein Steppenbewohner. Das heißt, er braucht die offene Landschaft, möglichst unzerschnitten und trockenes Klima. Und was wir bei uns jetzt in der Schweiz haben, ist eben, dass wir die Lebensräume stark zerschnitten haben und die Landwirtschaft sehr intensiv bewirtschaftet wird.
Dabei, so der Aargauer Wildtierspezialist Dominik Thiel, konnte der Feldhase überhaupt erst mit der Kultivierung der Landwirtschaft vor rund 12.000 Jahren aus Asien und Nordafrika nach Mitteleuropa einwandern. Bis vor kurzem wurde der Ackerbau aber noch extensiv betrieben, wenig Düngemittel eingesetzt, Brachflächen stehen gelassen, industriell hergestellte Chemikalien zur Kontrolle von Unkräutern und Schädlingen sind erst seit ein paar Jahrzehnten im Einsatz.
Der Hase ist ein Kräuterselektierer, der braucht also ganz verschiedene Arten von Kräutern. In einer Fettwiese, da kann er sich auch ernähren, aber für die Gesundheit des Hasen ist es eben nicht ideal. Er braucht eine breite Zusammensetzung von verschiedenen Pflanzenarten.
Tagsüber, erzählt Dominik Thiel, sitzt der Feldhase in seiner Sasse, einer kleinen Vertiefung im Boden. Die graubraun-gelbliche Farbe seines Fells soll das Tier vor dem Entdecktwerden durch Fressfeinde schützen. Oft finden sich die Feldhasensassen auf Äckern. Wird das Feld intensiv maschinell bewirtschaftet, hilft dem Hasen aber auch eine gute Tarnung nicht zum Überleben. Erst in der Dämmerung, gegen Abend oder am frühen Morgen, wird der Feldhase aktiv. Als typisches Beutetier ist er ständig auf der Flucht vor Greifvögeln, Füchsen, Mardern, dem Hermelin oder bisweilen auch der Hauskatze und freilaufenden Hunden. Wird der Feldhase allerdings vom Lichtkegel eines Autos erfasst, hat das Tier keinerlei Chance. Es kann die Lichtschranke nicht durchbrechen und flieht im Lichtschein vor dem Auto. Ein Wettlauf, den der Hase nicht gewinnen kann.
In Zahlen ausgedrückt, im Kanton Aargau wurden vor 10 Jahren vielleicht noch fast 200 Hasen überfahren. Mittlerweile sind es um die 100. Diese Abnahme von Verkehrsopfern beim Hasen ist so zu interpretieren, dass es eben deutlich weniger Hasen gibt, weil der Straßenverkehr in derselben Zeit deutlich zugenommen hat.
Das Verschwinden des Feldhasen, vorab aus dem Mittelland, hat also unterschiedlichste Ursachen, die im Verhalten des Menschen zu suchen sind. Die Landschaft wird in kleine, nicht mehr hasengerechte Stücke zerteilt, die Landwirtschaft ist zu intensiv, die Nahrung teils durch Abgase verschmutzt. Viele Tiere sterben den Straßentod oder werden von Siedlungsfolgern wie Füchsen und Rabenkrähen, bisweilen auch von Hunden und Katzen erlegt. Studien zeigen, dass auch Licht und Lärm den Hasen stören. Der Feldhase hat einige Ansprüche an seinen Lebensraum, was ihn zum Stellvertreter für viele gefährdete Tierarten in der Schweiz macht, erklärt der Wildtierbiologe Dominik Thiel.
Wenn wir eine feldhasenfreundliche Landwirtschaft oder Landschaft haben, dann profitieren zwangsweise auch viele Vogelarten, viele Insektenarten und viele Pflanzenarten.
Die Vielfalt der Lebensräume, einzelner Arten und auch die Vielfalt der Gene bestimmen schließlich die biologische Vielfalt, die Biodiversität. Mit der Unterzeichnung der Rio-Deklaration von 1992 bekennt sich die Schweiz denn auch unter anderem zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Was ist also zu tun, um dem Feldhasen und allen anderen Arten zu helfen, die im Begriff sind, aus ihren Lebensräumen zu verschwinden?
Wenn man an der Ursache anknüpfen möchte, was sehr schwierig ist, müsste man die Landschaft oder die Landwirtschaft extensivieren. Das heißt, mehr Brachflächen, nicht nur Streifen, sondern wirklich in der Fläche Lebensraum schaffen, Unterstützung des extensiven Landbaus, Unterstützung der Biolandwirtschaft und als Konsument von Nahrungsmitteln eben zeigen, es ist mir etwas wert, wenn Hecken gepflanzt werden, wenn weniger Spritzmittel verwendet wird, das eben indirekt auch dem Hasen dann wieder hilft.
Dominik Thiels Forderung nach der Schaffung von Lebensraum bezieht sich auf zusammenhängende, unzerschnittene Lebensräume. Die Fläche einzelner, zusammenhängender Lebensräume, die sogenannte effektive Maschenweite, wird in der Schweiz indes immer kleiner. Zurzeit beträgt die effektive Maschenweite noch 176 Quadratkilometer. Manuela Di Giulio beschäftigt sich an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, der WSL, mit der Landschaftszerschneidung und ihren Folgen für Natur und Gesellschaft. Sie weiß, wie sehr die effektive Maschenweite in den letzten Jahrzehnten abgenommen hat.
Wir haben eine neue Studie aus der Schweiz, die Jochen Jäger und andere Forschende aus der Schweiz gemacht haben, die eine Zeitreihe seit 1885 bis 2002 berechnet haben. Und diese Zeitreihe ist sehr eindrücklich. Sie zeigt, dass die Maschenweite im Jahr 1885 580 Quadratkilometer betrug und im Jahr 2002 eben diese 176 Quadratkilometer. Das heißt, die Maschenweite hat in diesen rund 130 Jahren um 70% abgenommen.
Straßen, Schienen und Siedlungen, sie breiten sich immer stärker aus, zersiedeln und zerschneiden die Schweiz und machen aus einem zusammenhängenden Lebensraum einen Flickenteppich. Oftmals haben die Bauten eine derart trennende Wirkung, dass man von regelrechten Barrieren sprechen kann. Mit weitreichenden Folgen für Tiere und Pflanzen, wie Manuela Di Giulio erklärt.
Der Austausch von Individuen zwischen getrennten Beständen ist unterbrochen, verhindert oder eingeschränkt und dadurch wird auch der Austausch von Erbgut eingeschränkt. Also das kann dann vor allem bei kleinen Beständen und langfristig zu genetischen Problemen wie Inzucht führen.
Manchmal sind die einzelnen Stücke des Landschaftsflickenteppichs so klein, dass sie den Ansprüchen an Lebensraumgröße einzelner Arten nicht mehr gerecht werden. Der Luchs zum Beispiel ist ein Tier, das viel Platz braucht, um ein normales Leben führen zu können. Schließlich scheitern viele Tiere beim Versuch, Straßen und Schienen, also die Barrieren in der Landschaft, zu überqueren und werden von Autos oder Zügen überfahren. Bei der Zersiedelung und Zerschneidung geht allerdings nicht ausschließlich Lebensraum verloren. Viele Lebewesen erfahren auch eine Verminderung ihrer Lebensqualität.
Verkehr verursacht ja Lärm, Licht und Abgase. Und diese Emissionen, wie wir das sagen, das beeinträchtigt eigentlich den Lebensraum in der Nähe der Straße. Also es gibt Studien aus Holland, die zeigen, dass der Verkehrslärm von Autobahnen bis 1 Kilometer Entfernung die Brutvögel beeinträchtigt und die Dichte beschränkt.
Schuld an der Zersiedelung und Zerschneidung der Schweiz sind unsere veränderten Lebens- und Arbeitsgewohnheiten. Die Schweiz hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer stadtorientierten Dienstleistungsgesellschaft entwickelt. Die Menschen wohnen und arbeiten nicht mehr am selben Ort, tägliche Pendlerströme entstehen. Die Arbeitsplätze konzentrieren sich auf die Stadt, die Siedlungsflächen hingegen haben sich in der Schweiz, laut Bundesamt für Statistik, innerhalb der letzten 50 Jahre verdoppelt. Die Städte haben keine klar definierten Ränder mehr, Agglomerationen sind entstanden, die Schweiz ist verstädtert.
Im Jahr 1950 gehörten 155 Gemeinden von rund 2800 zum städtischen Raum. Heute gehören 979 Gemeinden zum städtischen Raum, also jede dritte Gemeinde der Schweiz ist im städtischen Raum.
Und das habe natürlich auch Auswirkungen auf die Bevölkerung.
Im Jahr 1950 wohnten 2 Millionen Menschen im städtischen Raum und heute sind es rund 5,3 Millionen.
Manuela Di Giulio setzt sich im Rahmen ihrer Arbeit an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft auch intensiv mit den gesellschaftlichen Folgen der Landschaftszerschneidungen auseinander, vorab des Straßenbaus in der Schweiz.
Verkehrsreiche Straßen haben ähnlich wie bei Wildtieren eine Barrierewirkung für den Menschen. Also natürlich nicht für den autofahrenden Menschen, aber für den Menschen, der zu Fuß unterwegs ist oder auch mit dem Fahrrad unterwegs ist.
Es würden auch ganze Quartiere durch verkehrsreiche Straßen getrennt. Damit unterblieben soziale Kontakte und auch die Gesundheit der Menschen leide.
Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass in verkehrsreichen Wohnumgebungen die Leute weniger physisch aktiv sind. Also sie gehen eben allgemein weniger nach draußen, sie gehen weniger sich bewegen. Sie können sich dann weniger von Stress erholen und haben deshalb eigentlich auch eine eingeschränkte Gesundheit.
Die Zersiedelung und Zerschneidung der Landschaft hat auf der einen Seite den positiven Effekt, dass sich die Menschen ein Haus im Grünen bauen, auf dem Land wohnen können und gleichzeitig dank eines gut ausgebauten Straßennetzes und eines attraktiven Angebots an öffentlichen Verkehrsmitteln leicht ihren Arbeitsplatz in der Stadt erreichen. Die Kehrseite der Medaille ist, dass viele Lebewesen, einschließlich des Menschen, Einbußen an Lebensqualität hinnehmen müssen. Lebewesen mit Ansprüchen an Struktur oder Größe ihres Lebensraums, wie beispielsweise der Feldhase, müssen sogar um ihr Überleben bangen. Die, ich sag mal, Zerschneidungsspezialistin Manuela Di Giulio wünscht sich deshalb, dass die Fläche der zusammenhängenden Lebensräume, also die effektive Maschenweite, nicht weiter abnimmt, sondern wieder zunehmen kann.
Zunehmend kann sie eigentlich nur, wenn man bestehende Barrieren durchlässig macht oder aufweitet für die Wildtiere. Also es können zum Beispiel Korridore sein, man kann Wildtierpassagen bilden, Durchlässe für die Tiere. Man kann aber auch mit Planung dafür sorgen, dass die Siedlungen nicht weiter zusammenwachsen und eben Agglomerationsbänder bilden.
Seit Jahrzehnten nehmen Wissenschaft und Politik die Zerschneidung der Schweiz als Umweltproblem wahr. Die effektive Maschenweite, also die Größe zusammenhängender Lebensräume, wurde denn auch in die Umweltstatistik aufgenommen und wird, wie beispielsweise die Luftschadstoffe, als Umweltindikator behandelt. Doch wie soll sich der Lebensraum Schweiz weiterentwickeln? Bund, Kantone, Städte und Gemeinden haben vor 2 Jahren beschlossen, gemeinsame Strategien für die zukünftige räumliche Entwicklung der Schweiz auszuarbeiten. Dieses sogenannte Raumkonzept Schweiz soll bis Ende dieses Jahres vorgestellt werden können. Eines steht allerdings jetzt schon fest. Die Schweiz ist von definierten Grenzen umgeben. Eine weitere Zersiedelung unseres Landes, so wie sie in den vergangenen 50 Jahren stattgefunden hat, würde diese Grenzen sprengen. Viele Raumplaner und Architekten modellieren deshalb die Schweiz schon seit Jahren um, wenigstens in Gedanken. Einer dieser Fachleute ist der italienische Architekt Vittorio Lampugnani. An der ETH Zürich lehrt er Geschichte und Theorie der Architektur und befasst sich eingehend mit Strategien für den Städtebau.
Optimal wäre aus meiner Sicht natürlich, wenn es klar definierte städtische verdichtete Räume gäbe, das heißt Räume, in denen die Menschen relativ eng zusammenleben, also komfortabel natürlich, aber auf relativ engen Raum, wenn dieser Raum klar begrenzt wäre und wenn dazwischen wirklich freie Landschaft wäre. Aber diese Auswucherung der Stadt an ihren Stadträndern, mit der müssen wir aufhören, weil sonst bleibt in kürzester Zeit wirklich überhaupt nichts mehr übrig von unserer Landschaft.
Die Menschen würden also auf viel konzentrierterem Raum zusammenleben und arbeiten, als dies heute der Fall ist. Die Städte wären dann nach dem Menschen ausgerichtet. Die Natur hätte in der Stadt zwar ihre Berechtigung, aber nur als geplantes architektonisches Element in Form von Alleebäumen, Platz- oder Ufergestaltungen.
Grundsätzlich denke ich, dass Stadt und Natur Gegensätze sind und dass die Stadt ganz explizit als ein Gegensatz zur Natur gebaut werden müsste. Einfach deswegen, damit die Natur überhaupt erhalten wird. Wenn wir sozusagen alles mischen, dann gibt es weder Stadt noch Natur, sondern es gibt eben diesen suburbanen Raum, der unser gesamtes Europa inzwischen bedroht.
Und er ergänzt, eine Konzentration, eine Verdichtung der Städte mit wenig Natur bedeute schließlich den Schutz der Natur.
Die Vorstellung, dass jeder für sich privat sozusagen ein größeres Stück Natur nur für sich selbst behält, ist einfach eine Vorstellung, die zu luxuriös ist. Eine Vorstellung, die wir nicht mehr erfüllen können. Wir sind zu viele und wir haben zu wenig Natur.
Der Private nutze die Natur sowieso nur dann, wenn er gerade Zeit habe, so der Architekt Vittorio Lampugnani. Eine kollektive Nutzung der Natur wäre deshalb für unsere Massengesellschaft auch das Einzige, was wir uns noch leisten könnten. Wir hätten gar keine andere Wahl.
Ich glaube, die Zeit ist reif, weil wir eben zu spüren bekommen, wie eng es wird. Im Übrigen bin ich ein Optimist und ich glaube an die Vernunft des Menschen und ich glaube auch an seine Fähigkeit zur Einsicht.
Im Klartext würde das bedeuten, dass die Menschen aus ihrem Haus im Grünen ausziehen und ganz in der Nähe ihrer Arbeitsstätten wohnen müssten, so wie es früher war.
Ich glaube nicht, dass man den Leuten einfach verbieten kann, ihr Häuschen zu haben. Ich glaube auch nicht, dass man die Mobilität einfach so einschränken kann. Man kann natürlich die Dinge ein bisschen teurer machen. Und zum Beispiel, wenn jeder Autofahrer wirklich das bezahlen müsste beim Autofahren, was das Autofahren kostet, also einschließlich der Infrastruktur, würde sich ein bisschen überlegen. Wenn jedes Grundstück so viel kosten würde, wie die Infrastruktur, die zum Grundstück gehört, kostet, wäre ja auch um einiges teurer. Also wenn sozusagen die Leute, die in der Peripherie wohnen, auch die Autobahnen und die S-Bahnen bezahlen müssten, die dahin führen, würde das schon mal anders aussehen. Also wenn es eine, soll ich sagen, eine Kostentransparenz gäbe, wäre schon ein gewisses Hemmnis eingebaut.
Auch sollte längstens nicht mehr so viel Bauland ausgewiesen werden dürfen, wie das bisher praktiziert würde. Jede Sekunde, so Vittorio Lampugnani, würde in der Schweiz ein Quadratmeter Land verbaut.
Das ist natürlich ein völlig unhaltbarer Zustand in einem Land, das ja nicht wächst, in dem Sinne, dass die Bevölkerung wächst, wo also die neuen Ansprüche eigentlich nur durch Migration entstehen und vor allem durch erhöhte Ansprüche.
Die Ansprüche jedes Einzelnen, ein großes Haus, einen Garten, uneingeschränkte Mobilität, private Natur, vielleicht eine Zweitwohnung zu besitzen, bedeuten für Vittorio Lampugnani ein großes Hindernis, soll der Zersiedelung und Zerschneidung Einhalt geboten werden.
Wir wohnen alle in riesengroßen Wohnungen, viel größer sind als die Wohnungen der Vergangenheit, mit sehr viel mehr Freiraum, mit sehr viel mehr privaten Freiraum. Und ich glaube, von diesen Ansprüchen müssen wir wieder herunterkommen, weil wir sonst letztlich den Ast absägen, auf dem wir sitzen.
Dennoch gehe die Privatheit auch bei kleinen, verdichtet gebauten Wohnungen nicht verloren. Beides sei vereinbar.
Ja, das geht. Wenn Ihre Nachbarin von ihrer Terrasse in ihre Pfanne schaut, dann hat der Architekt einen Fehler gemacht. Dann sollten Sie sich an ihn wenden. Es gibt unzählige Haustypen, die es erlauben, dass man eben eine gewisse Privatheit hat, dass man auch eine gewisse Geborgenheit hat und trotzdem auf engem Raum zusammenlebt.
Würde er denn selbst mit gutem Beispiel vorangehen und gegebenenfalls aus seiner großen Mailänder Familienwohnung ausziehen?
Ich versuche die Frage mit gutem Gewissen zu beantworten. Ja, ich glaube, ich würde die große Wohnung aufgeben. Und zwar nicht aus Generosität, sondern weil sie mir einfach zu groß ist. Also es ist doch viel praktischer. Also wenn ich alleine wohne, ich hoffe, das passiert nicht so schnell, aber wenn ich alleine bliebe, dann reichen doch zwei Zimmer wunderbar für mich und ich brauche nicht eine Wohnung mit 4 oder 5 Zimmern.
Der Architekt und Städtebautheoretiker Vittorio Lampugnani hat also dasselbe Ziel wie Dominik Thiel als Wildtierbiologe und die Spezialistin für Landschaftszerschneidungen, die Biologin Manuela Di Giulio. Sie alle wollen eine weitere Zersiedelung und Zerschneidung der Schweiz verhindern. Auch viele andere Expertinnen und Experten aus diversen Disziplinen unterstützen die Forderung nach einem sorgsameren Umgang mit der Natur. Kurz, die Fachwelt ist sich schon lange einig darüber, dass etwas geschehen muss. Weshalb aber kann sie ihr Begehren nicht in die Praxis umsetzen? Nicht einmal dann, wenn es um das Überleben von Sympathieträgern wie dem Feldhasen geht. Dominik Thiel ist davon überzeugt, dass das Problem nicht an der Kommunikation liegt. Die Wissenschaft kommuniziere heute viel besser als noch vor einigen Jahren.
Die Frage ist nur, möchte die Botschaft gehört werden oder nicht? Spätestens, wenn es jeden Einzelnen betrifft, soll ich da ein Haus bauen, soll ich mit dem Auto zur Arbeit gehen, dann hört dann der feldhasenfreundliche Gedanke ziemlich schnell wieder auf. Das geht jedem so. Deshalb kommt man nicht darum herum, dass es Gesetze gibt, die auch vollzogen werden, die einen groben Rahmen geben und sich dann auch die Behörden und schlussendlich auch die einzelnen Menschen dann halten müssen.
Und die Biologin Manuela Di Giulio dazu.
Ich glaube auch nicht, dass es ein Kommunikationsproblem ist. Ich denke, es ist ein Auseinandergehen von Interessen, die dann eben die eine oder andere Priorität erhalten und dadurch entstehen diese Konflikte, die vielleicht schwer zu lösen sind.
Der Architekt Vittorio Lampugnani betont zwar, dass die Experten zu wenig miteinander sprechen würden, sieht aber ganz andere Ursachen dafür, dass die Forderung nach mehr Landschaftsschutz noch nicht in die Praxis umgesetzt werden konnte.
Die Umsetzung hapert an ganz anderen Dingen. Das Problem ist, dass jeder sich fragt, warum sollte ich der Erste sein, der bestimmte Opfer bringt für eine gemeinschaftliche Vision? Also solange diese gemeinschaftliche Vision nicht erstens von allen wirklich mitgetragen wird und zweitens politisch und wirtschaftlich, das heißt aber auch juristisch und steuerlich, nicht unterstützt wird, wird das einfach nicht funktionieren. Also nur mit gutem Willen und mit Predigen und mit Einreden, also mit Gewissensmassagen, wird es nicht funktionieren.
Vittorio Lampugnani spricht von der gemeinschaftlichen Vision, Lebensräume zu erhalten und aufzuwerten. Dabei bezieht er sich auf die Idee, den Menschen nur noch in der Stadt leben zu lassen, einer kleinen und gleichzeitig verdichteten Stadt, damit außerhalb der Stadt möglichst viel Platz für die freie Natur bleibt. Für Manuela Di Giulio, die Fachfrau für Landschaftszerschneidungen, ist diese Idee nicht realistisch.
Ja, wenn man das von Grund auf einer Karte machen könnte, wäre das vielleicht besser, aber so ist es ja nicht. Also die Realität ist eine ganz andere und ich denke, wir müssen jetzt mit den neuen Realitäten, die da sind, vor allem im Mittelland und anderen solchen Gebieten umgehen. Und da braucht es einfach neue Ansätze oder neue Ziele.
Ein möglicher Ansatz wäre, die Artenvielfalt in der Stadt zu erhöhen. Die Artenvielfalt, sagt Wildtierspezialist Dominik Thiel, habe in der Stadt nämlich durchaus ihren Platz.
Eine Untersuchung der Pflanzenarten in der Stadt Zürich hat gezeigt, dass es in der Stadt Zürich viel mehr Pflanzenarten gibt als irgendwo im Mittelland ganz in der Stadtnähe. Es kommt immer darauf an, was für eine Artenvielfalt. Möchten wir eine urtümliche oder ursprüngliche, dann bietet die Stadt vielleicht ein weniger gutes Habitat oder weniger guten Lebensraum. Hingegen, wenn wir auch die Arten berücksichtigen, die erst dank der Stadt da sein können, das sind auch fremdländische Arten, dann ist die Stadt durchaus ein wichtiger Ort für die Artenvielfalt.
Vittorio Lampugnani kann der Idee, die Artenvielfalt in der Stadtplanung zu berücksichtigen, wenig abgewinnen.
Das Programm der Stadt ist der Mensch. Ob sich dann auch noch Tiere und Pflanzen einnisten, da habe ich natürlich nichts dagegen, ganz im Gegenteil. Aber ich finde, das darf nicht ein gewichtiger Aspekt sein. Ich finde, es ist viel wichtiger zu sagen, der Mensch steht im Mittelpunkt. Wir schaffen die Umgebung für den Menschen. Dazu gehört natürlich ein bisschen Natur, das wissen wir. Aber diese Umgebung für den Menschen, und zwar so, dass der Mensch möglichst wenig Platz braucht. Und den Rest lassen wir frei.
Manuela Di Giulio hat Mühe mit dem Ansatz, Natur und Menschen voneinander zu trennen.
Wenn man sich da die dicht besiedelten Gebiete im Mittelland anschaut, hat man die Leute, die relativ dicht aufeinander leben und die eben die Natur suchen und dann in die restlichen Schutzgebiete, die es dann noch gibt, dann gehen, um sich zu erholen. Und da gibt es dann große Konflikte. Also ich denke, wenn man jetzt die Stadt eben auch aufwertet biologisch, kann man eben auch mehr oder besseren Lebensraum für den Menschen schaffen. Und ich denke, das nimmt dann etwas den Druck von den unverbauten Naturräumen, die wir noch haben.
Der Wildtierbiologe Dominik Thiel könnte jedoch mit der Idee leben, dass Stadt und Land zwei völlig voneinander getrennte Räume sind.
Grundsätzlich ist dieser Gedanke natürlich absolut richtig, auch in meinem Verständnis. Die Städte werden für die Menschen gebaut und Nationalparke werden primär für die Natur geschaffen. Nur kann man natürlich sagen, dass es einen Optimierungsprozess gibt, wo man eben für möglichst viele Pflanzen und Tiere auch Lebensraum in der Stadt schaffen kann und sich das nicht ausschließt.
Manchmal siedeln sich in Städten auch ohne menschliches Zutun sogar große Säugetiere an.
Beim Fuchs kennt man das schon seit einigen Jahrzehnten aus London. Seit etwa 10, 20 Jahren ist der Fuchs auch in Zürich heimisch und neu sind auch Wildschweine in Städten heimisch und es gibt auch Anzeichen, dass andere Großsäuger langsam in die Stadt kommen.
Der Architekt Lampugnani.
Ich habe nichts dagegen, dass die Füchse sich in Zürich niederlassen, aber ein bisschen bedauere ich sie, weil sie wahrscheinlich in der freien Natur, in der echten Natur es viel besser haben. Und meine Sympathie ist ganz für den Feldhasen, der einen so raffinierten Geschmack hat, dass er nicht nach Zürich kommt, sondern die wirkliche Natur bevorzugt. Und diese Natur sollten wir respektieren. Ich meine, wir bauen Städte natürlich für den Menschen, aber ich möchte, dass wir Städte bauen, um die Natur zu erhalten. Das ist ja eigentlich immer so gewesen.
Welche Raumplanungsvision für die Schweiz umgesetzt werden wird, ist Teil des Projekts Raumkonzept Schweiz. Es ist vorgesehen, dieses Konzept Ende dieses Jahres allen interessierten Kreisen vorzustellen.
Die Zersiedelung unserer Landschaft. Gründe, Folgen und Gegenmaßnahmen. Auskunft gaben die Biologin Manuela Di Giulio von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, dann Dominik Thiel, Wildtierspezialist des Kantons Aargau und Vittorio Lampugnani, Architekturprofessor an der ETH Zürich. Das war eine Sendung von Franzi Ümer.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.